Wir kommen jetzt also zum Teil, wo es darum geht, was sagt nun die Bibel über Sekten. Das ist ja entscheidend, nicht was Menschen sagen, Wissenschaftler, auch interessant zu hören und manchmal auch hilfreich, aber entscheidend ist und bleibt ja, was das Wort Gottes dazu sagt. Und hier ist es auch für mich immer wieder erstaunlich zu sehen, wie Gottes Wort das schon prophetisch uns vorausgesagt hat. Ich meine, wenn man an die Inspiration der Bibel glaubt und das weiß, dann ist es vielleicht doch nicht so erstaunlich, und das tun wir ja alle, denke ich. Aber gerade auch für ungläubige Menschen müsste es doch ein Hinweis sein, dass die Bibel eben nicht Menschenwort allein ist, sondern auch Gottes Wort und grundlegend Gottes Wort. Menschen haben vom Geist Gottes beauftragt und getrieben, geschrieben. Und so lässt uns Gott nicht verweist zurück, sondern hat in seiner Allwissenheit vorausgesehen, dass verführerische Lehren, falsche Apostel, falsche Christusse, falsche Propheten auftreten werden. Das hat uns der Herr Jesus, aber auch schon im Alten Testament, die Propheten, haben das vorausgesagt. In Matthäus 7, in der Bergpredigt, warnt Jesus seine Jünger vor falschen Propheten, die in Schafskleidern kommen. In der Endzeitrede Matthäus 24 warnt er auch vor falschen Propheten und vor falschen Christen, die kommende Herr Jesus Christus ausgeben. Dabei übrigens die Frage, die wichtig ist für uns. Woran können wir den wahren, wiederkommenden Herrn Jesus Christus unterscheiden von den falschen Christussen?
Alle Welt wird
ihn sehen, ist doch ganz einfach, sagt jemand. Noch ein Aspekt. Nun, manche sagen, an seiner Liebe kann man ihn erkennen, ist das richtig? Das reicht nicht aus, würde ich sagen. Kann auch nachgeahmt sein. An den Nägel malen, durch dämonische Nachahmung, denken Sie an die ganzen Stigmatisierten. Ganz eindeutig Matthäus 24 und die Parallelen auf den Wolken des Himmels in Macht und Herrlichkeit werden ihn sehen müssen, auch die ihn durchbohrt haben, praktisch auch jeder Mensch, der ihn abgelehnt hat, muss ihn dann als Richter erkennen. Und jeder Mensch, der hier geboren wird, zur Welt kommt, als Baby heranwächst und sagt, er sei der wiedergekommene Christus, ist eindeutig als falscher Christus zu entlarven, weil nämlich der Herr ja schon erhöht ist zum Vater. Er kommt nicht mehr in der Krippe als Kind, sondern eben auf den Wolken des Himmels in Macht und Herrlichkeit. Das ist dieser Unterschied zu den falschen Christussen. Er wird kommen wie ein Blitz, den Wolken des Himmels. Da wurde ich jetzt auch daran erinnert, aber ich denke, die Blitzaktionen sind jetzt vorbei. Und wir müssen geistesgegenwärtig sein, aufmerksam sein, wachsam sein. Dazu ruft uns ja der Herr auf. Nun, in Philipper 3, Vers 18 ist die Rede von Feinden des Kreuzes Christi, die auftreten werden. Auch das erleben wir ja zunehmend in unserer Gesellschaft. In 2. Korinther 11, 12 bis 15 warnt der Apostel Paulus die Gemeinde vor Satan, der sich verstellt als Engel des Lichts, ganz besonders gefährlich. Gebraucht sogar den Namen Jesu, auch um Wunder zu tun, alles Mögliche, und ist doch der satanische Engel des Lichts. Und seine falschen Apostel verstellen sich als Arbeiter der Gerechtigkeit. Dass in der Endzeit Apostel auftreten, ist ja auch vorausgesagt. Es gibt ja sogar Kirchen, die sich so nennen, Neuapostolische Kirche. Ich möchte es jetzt nicht nur darauf beschränken, aber das sind sicherlich auch keine biblischen Apostel. Denn die gab es nur, nach meiner biblischen Erkenntnis, sage ich mal, in der Urgemeinde, als Grundlegungsamt, als Fundamentamt. Nun, in 1. Timotheus 4, 1 bis 3 ist von verführerischen Geistern und Lehren von Teufeln die Rede. In 2. Timotheus 4, 3 bis 4 steht, dass Menschen ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zuwenden werden. Denken Sie an die ganzen Märchen, Fantasywelle und alles, was heute in den Köpfen herumspukt. Und von einfachen rettenden Glauben wollen viele nichts wissen. Ganze mystische Welle, esoterische Welle. In 2. Petrus 2 sind falsche Propheten erwähnt, die unter dem Volk sein werden und verführerische Spaltungen und Irrlehren bringen. In Galater 1, Vers 6 ist die Rede von einem anderen Evangelium und verflucht soll sein, wer dieses vertritt. Es ist ausdrücklich sogar in der Bibel von einem Fluch die Rede. Sogar zweimal aufgezählt. In Kolosser 2, Vers 8 folgende wird gewarnt vor Philosophie und leerem Betrug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Elemente der Welt und nicht auf Christus. Die Warnung auch gerade im Kolosserbrief vor gnostischen Strömungen, wo eine angeblich übersinnliche Erkenntnis über den einfachen, kindlichen, rettenden Glauben sich stellt und vorgibt, sie hätte mehr Einblick in die Geheimnisse Gottes, als es uns die Heilige Schrift ermöglicht. Viele Nachfolger haben diese gnostischen Strömungen heute im New Age, in Theosophie, Anthroposophie und anderen Richtungen. In 1. Timotheus 3 wird gewarnt vor ungeistlichen Altweiberfabeln. In Titus 1,10 folgender ist die Rede von frechen Schwätzern und Verführern, die lehren, was nicht taugt, um schändlichen Gewinnes willen. Und der gesamte Judasbrief warnt, wie auch 2. Petrus 2, vor Irrlehrern der Endzeit. Und nun möchte ich einmal inhaltlich zusammenfassen. Jetzt habe ich einige Stellen genannt, jetzt möchte ich aber inhaltlich zusammenfassen, wo die Bibel nun vor Sekten warnt, vor falschen Propheten und Irrlehrern. Und welche Kennzeichen die Bibel hier gibt für Sektiererei. Im Unterschied zur Soziologie, Psychologie und Politologie. Und das ist jetzt, denke ich, der entscheidende Teil heute. Deshalb, wenn Sie sich da Stichworte machen wollen. Kennzeichen für falsche Propheten, Irrlehrer und Sekten nach der Heiligen Schrift selber. Nicht nach dem Urteil der Humanwissenschaften, sondern nach der Heiligen Schrift. Sie fügen etwas zur Bibel hinzu oder nehmen etwas davon hinweg. Das ist ganz kennzeichnend. Ob es das Buch Mormon ist oder der Wachturm, der hinzugefügt wird, oder der Wissenschaft und Gesundheit bei der christlichen Wissenschaft oder Neuoffenbarungsbewegungen und was auch immer, oder etwas hinwegnimmt, der versündigt sich hier am Wort Gottes und am Herrn selber. 1. Korinther 4, Vers 6. Hier zu nennen, 2. Johannes 1, Vers 9 und vor allem Offenbarung 22, Vers 18 und 19, wo eben da steht, dass wer etwas hinzufügt zu diesem Wort, zu diesen Worten der Heiligen Schrift und der Offenbarung, dass dem die Plagen hinzugefügt werden, von denen hier beschrieben ist. Und wer etwas hinwegtut, von dem wird sein Anteil am Baum des Lebens hinweggetan. Eine ganz klare Warnung, auch für jeden von uns, dass wir nichts hinzu oder hinweg tun. Also Sekten leben geradezu vom Jesus und die Bibel und oder die Bibel minus die Gottessohnschaft Jesu, minus die völlige Erlösung, minus die weibliche Auferstehung. Beobachten Sie das mal. Der Evangelist Gerhard Bergmann hat, glaube ich, mal so gesagt, man muss nur mal gucken, was sie von der Sünde und der Erlösung lehren. Ob das voll anerkannt wird, die völlige Sündhaftigkeit des Menschen erkannt wird, und die alleinige Erlösung durch Jesus Christus anerkannt wird. Oder noch was hinzugetun wird. Jesus und Maria, Jesus und die Heiligen, Jesus und die Messias, die Mun und wer auch immer hier daneben oder darüber nun tritt. Das sind gefährliche Verwässerungen des Evangeliums allein aus Gnaden. Sie erfinden Lehren, die im Widerspruch stehen. Das ist der nächste Punkt. Im Widerspruch stehen zum eindeutigen Wort, Sinn und Gesamtzusammenhang der Bibel. Das ist nun die Auslegungskunst. Hier hat, denke ich, Martin Luther richtig gelehrt, dass er sagt, wir können die Bibelstellen nur so verstehen, dass wir zunächst einmal den Wortsinn ernst nehmen, den Literalsinn, also nicht eine allegorische, mystische, symbolische Deutung an Stellen herantragen, die vom Zusammenhang so gar nicht gefordert wird. Den Wortsinn ernst nehmen, soweit es irgendwie geht, vom Zusammenhang her, und dann eben den Zusammenhang beachten, dieser Stellen und den Zusammenhang der gesamten Heiligen Schrift beachten. Wortsinn und Kontext. Dann, als nächstes, können wir feststellen, sie übergehen zentrale Wahrheiten des christlichen Glaubens und verleugnen Jesus und sein Werk, vor allem seine Gottessohnschaft, seine Fleischwerdung, dass er wirklich Mensch wurde, die Gefahr der Gnosis, die das bestreitet, sein Sühnopfer am Kreuz und seine weibliche Auferstehung. Das wird übergangen oder verändert oder relativiert. 1. Johannes 2, Vers 22 und 23, der den Vater und den Sohn leugnet, ist hier die Rede, eine wichtige Stelle bezüglich Islam und Zeugen Jehovas. 1. Johannes 2, 22 und 23. 1. Johannes 4, Vers 2 und 3, der leugnet, dass er ins Fleisch gekommen ist, dass er Mensch geworden ist, steht hier, auch das ist antichristlich. Dann 2. Johannesbrief, Vers 7, auch hier die Fleischwerdung Jesu, die bestritten wird von den Irrlehrern und weitere Stellen, die ich jetzt aus Zeitgründen weglasse. Ein weiteres Kennzeichen von Sekten ist, dass ihre Behauptungen eine Mischung sind, in aller Regel eine Mischung aus Wahrheit und Lüge. Denn Verführung heißt ja nicht einfach nur Lüge, sondern das Raffinierte ist die Vermischungstaktik. Wahrheit, immer ein bisschen Wahrheit, wird mit sehr viel Lüge verbunden und vermischt, um Menschen zu verführen. Johannes 8, Vers 44. Satan, der Lügner und der Vater der Lüge. Und schon genannt 2. Korinther 11, Vers 14. Satan als Engel des Lichts und seine Diener als Diener der Gerechtigkeit, verstellen Sie sich. Gibt es sinngemäß wieder. Ich habe jetzt die Bibel nicht immer aufgeschlagen, aber Sie kennen, denke ich, die Stellen. Dann ist oft ein Kennzeichen, dass Sektierer Zukunftsvoraussagen machen, die mit göttlichem Offenbarungsanspruch vorgetragen werden. Der Herr hat zu mir geredet, der Herr hat zu mir geredet. Dieses Stadion wird voll sein und ähnliche Aussagen, die wir auch aus der neueren Geschichte kennen, gerade aus bestimmten Kreisen, Prophetenbewegungen und was es da alles gibt. Wir haben ja auch einen Fachmann unter uns, die Propheten kommen, Wolfgang Bühne, dieses Buch. Der Herr hat zu mir geredet, göttlicher Offenbarungsanspruch, und die dann nicht eintreffen. Das ist nach Jeremia 28, Vers 9 ein Kennzeichen für falsche Propheten. Ja, wenn die Prophetie sich nicht erfüllt, ist natürlich auch logisch völlig einleuchtend, dass es ein Falschpropheten sind. Natürlich können wir über die Zukunft manches vermuten, Heilslinien weiter ausziehen von der Heiligen Schrift her. Ich habe auch ein Buch geschrieben über endzeitliche Entwicklungen, aber ich würde nie behaupten, der Herr hat zu mir geredet, genau dieses muss so und darf nicht anders sich erfüllen. Wenn wir über die Schrift hinausgehen und solche Neuoffenbarungen machen würden, da müssen wir äußerst vorsichtig sein. Jeremia 28, 9. Dann sind ihre Versprechungen oft mit schönen Worten verpackt. Sie kommen in Schafskleidern und sind innerlich reisende Wölfe, Matthäus 7, Vers 15. Weiter enthalten ihre Lehren oftmals, allerdings nicht immer, ein falsches Evangelium von Frieden, Liebe, Harmonie, Einheit und Toleranz. Manchmal allerdings eine Botschaft mit falschen und übertriebenen Darstellungen von Gottes Gericht. Es kann also auch beides sein. Zeugen Jehovas, sehr blutrünstige Darstellungen von Harmagedon, die man da findet. Und der anderen dann dieses Friedens- und Einheitsreich, auch das auf der gleichen Sekte, aber dann nachher erst. Ist ja auch, manche biblische Anklänge sind ja auch immer da. Das ist dann immer diese raffinierte Vermischung. Aber heute finden wir eben öfter dieses Antichristliche, was den Antichristen vorbereitet, dieses Friedens- und Einheitsevangelium. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Die Europahymne übrigens, das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema. Und die Frau auf dem Stier, auf dem Tier, kann man vielleicht auch sagen, als Symbol für Europa, Offenbarung 17 bis 19, glaube ich, sehe das. Nun, aber darüber will man es nicht spekulieren. Ich habe gesagt, wir müssen vorsichtig sein. Aber man sollte Dinge trotzdem wachsam beobachten. Übrigens habe ich auch in der Agenda 21 Aussagen entdeckt, die sehr stark in Richtung Antichrist hindeuten. Das ist das Thema Globalisierung, was jetzt ja auch sehr aktuell ist. Und kann das jetzt nicht ausführen, aber das sollen wir auch mal das wachsam lesen. Vor allem das Kapitel 38 aus der Agenda 21, wo von der fast unumschränkten Macht des Generalsekretärs die Rede ist. Und fast alle Staaten der Welt haben das bereits verbindlich unterschrieben, diese Agenda 21. Das Handlungsprogramm für das 21. Jahrhundert. Also hier Einheit, Frieden, Liebe, Harmonie, Toleranz. Jeremia 6,13 folgen, dass sie sagen Friede und es ist doch kein Friede. Ferner tragen sie erdichtete Lehren und leere Worte vor, so in 2. Petrus 2, Vers 3 zu lesen. Es hat ihnen nicht Gott eingegeben, es ist menschengemacht, erdichtet, leere Worte. Sie lästern den lebendigen Gott, den sie nicht kennen, ebenfalls 2. Petrus 2, Judas 8. Es kommen viele Stellen aus 2. Petrus 2 und Judas 8, können Sie praktisch mal in Ruhe auch nachlesen. Sie verkünden einen falschen Freiheitsbegriff. Es ist alles erlaubt, so wie in Korinth damals. Nicht? Das eine Extrem und das andere, Erlösung durch Werke, durch Beschneidung, Galaterbrief, da haben sie die zwei Extreme. 1. Korintherbrief, der Libertinismus, die Zügellosigkeit, wie wir es heute in der Gesellschaft erleben. Der Bruder, wie heißt der Referent nochmal? Strauch, ne? Alexander Strauch ist eigentlich ein Deutscher von Abstammung. Ja, da hast du keinen amerikanischen Namen, ne? Ein Arsch, ein Irre. Da müsste aber Ostrauch heißen. Oder was hätte der Mac? Viele Grüße an ihn, wenn ich jetzt, er ist gerade wohl nicht da. Oder ist er hier? Ne? Na, lass mal. Ich habe mich gefreut über das Kennenlernen heute Morgen schon. Many greetings to Mr. Strauch. I speak English too, but not so good. Soll ich es übersetzen? Ne? Lass mal. Wie bin ich jetzt eigentlich da drauf gekommen? Also, wir gehen zurück zum Thema. Wir fahren fort und bleiben hier, den Witz kennen Sie schon. Also, ist übrigens für Redner eine gute Pointe. Wir fahren fort und bleiben trotzdem hier. Gerade wenn man die Fortsetzung macht, nächsten Punkt. Hier sind ja auch manche, die in der Gemeinde reden und predigen. Vielleicht ergibt es sich ja auch mal, wenn Sie den Faden verlieren, können Sie das immer sagen. Theologie muss auch praktisch sein, ne? Nun aber wieder zurück. Dieser falsche Freiheitsbegriff, wie gesagt, heute in der Gesellschaft und bei allem, Sie sehen ja, ich habe den Humor trotzdem nicht verloren, trotz mancher Entwicklungen heute und trotz vieler Kämpfe auch mit Sekten und auch in weiteren Gebieten. Es gibt, denke ich, Gott freut sich auch, wenn wir es mal so sagen dürfen, über seine Schöpfung, auch selbst noch nach dem Fall, ja, nicht ohne Grund die Walfische und die kleinen und großen Tiere gefallen. Es gibt auch Psalmen, wo das mal ausgedrückt wird, dass es ein Gott ist, der sich auch freut und auch seine Freude auch an uns haben darf, hoffentlich. Vielleicht auch nicht immer leider, aber ich wünsche uns, dass es immer öfter so ist. Ja, aber dieser falsche Freiheitsbegriff, das hat nichts mit der Liebe und der Freude im Herrn zu tun, sondern das ist eben der Antinomismus, die Auflösung der Gebote Gottes, die Gesetzlosigkeit, der Mensch der Gesetzlosigkeit, vor dem uns ja auch das Neue Testament warnt. Und der tritt heute zusehends auf, etwa in der Auflösung der 10 Gebote, wie wir es geradezu auch in Parteiprogrammen heute finden. Und auch gerade eben hat ein Bruder erzählt, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber ich vertraue mal darauf, nehmen wir mal an, dass wir nur glaubwürdige Geschwister sind. Wer war es denn nochmal? Also die Verantwortung liegt bei ihm. Es ist aber gar nicht zum Lachen, falls diese Meldung stimmen sollte. Die EKD hätte heute jetzt... Was hat sie gesagt?
Ja, sie würden sich dafür einsetzen, dass die gleichgeschlechtliche Paare bei Erbschaft, bei Mietschaftsmietrecht und bei Erbschaftsmietrecht und auch Verschenkungen ja. Anders gestellt werden wie bisher. Also das hat sich zwar nicht der Ehe gleichgestellt, aber doch...
Schritt für Schritt. Also, wer es nicht gehört hat, die EKD hat also sich jetzt wohl auch dafür ausgesprochen, nicht nur die Rheinische Kirche, wie sie ja jetzt auch schon war, dass eben gleichgeschlechtliche Paare in immer mehr Gebieten gleichgestellt werden. Wir sehen, wie notwendig deshalb auch freie Gemeinden sind, die sich von diesem Zeitgeist nicht infiltrieren lassen. Ich denke, es ist nicht Zufall, dass auch die Bewegung hier so wächst, nicht? Auch von daher gesehen. Man hat oft dann keine andere Wahl. Und freut sich dann auch über wirkliche neue Gemeinde Jesu wieder, die auch andersweilig sich versammelt haben. Ja, sie, falschen Freiheitsbegriff. Ein unmoralisches Leben, viele werden zur Unzucht verführt, auch in 2. Petrus 2 vorausgesagt, das passt ja genau dazu. Sie suchen Geld und Ehre bei Menschen und nicht bei Gott. In unserer Gemeinde habe ich am Sonntag noch eine sehr eindrückliche Predigt gehört, wo auch nochmal betont wurde, dass Menschenfurcht oft da ist, aber dass die wahre Gottesfurcht, die Menschenfurcht doch austreiben kann und dass uns auch das Mut machen kann, den Herrn zu bekennen, dass der Herr eben höher zu schätzen ist als die Angst vor Menschen. Aber hier wird Ehre bei Menschen gesucht. Die christliche Wahrheit wird verlästert wegen dieser sektierischen Lehren. Sie sind irdisch gesinnt und haben nicht den Geist Gottes. Sie streben aus eigener Kraft nach höherer Erkenntnis und belächeln den einfachen Glauben. 1. Timotheus 6, Vers 20, da wird ausdrücklich gewarnt vor der fälschlich sogenannten Erkenntnis oder Gnosis im Griechischen, diese ganzen Strömungen der Gnosis. Sie propagieren falsche Heilswege, zum Beispiel die Ablehnung der Ehe und den Verzicht von 1. Timotheus 4, Vers 3. erinnert natürlich sehr stark an Zölibat als Voraussetzung für Reinheit, wobei das mehr platonisch, eben platonische Vorstellung dahinter steht und nicht jetzt eine biblische, was Ehe angeht, und auch bestimmte Speisen. Natürlich, Fasten kann auch zum Segen sein, das ist jetzt nicht das Thema, aber da wird dann das Heil schon abhängig gemacht von bestimmten Handlungen, die der Mensch dann wieder tun muss, Werkgerechtigkeit. Sie betreiben Frömmigkeit als Gewerbe, um damit Geld zu verdienen und gut dazustehen, 1. Timotheus 6, Vers 5. Wie viel Geld wird gemacht bei Sekten, Jugendreligionen? Ich habe jetzt gehört, dass die Auflage des Wachturms schon wieder gesteigert wurde auf die Weltauflage, ich glaube 22 Millionen, jedes Jahr einige hunderttausend mehr, und das ist ja ein Riesengeschäftsunternehmen auch, wie auch viele andere Gruppen und Sekten. Dann heißt es in den Pastoralbriefen, sie lieben Wortkriege und Schulgezänk und verursachen Spaltungen, und sie spotten über die Gemeinde, die auf Jesu Wiederkunft wartet. 2. Petrus 3. Das sind jetzt biblische Kennzeichen für Sekten. Finden Sie das in den Sektenanalysen des Bundestags? Man kann es vielleicht auch nicht erwarten. Nicht? Man kann es nicht erwarten, aber man muss und sollte einfach diese biblische Sicht sich bewusst halten. Die geht ja fast völlig unter in der öffentlichen Diskussion, was sind Sekten und was nicht. Da geht dieses fast völlig unter. Und zwei Punkte möchte ich nochmal besonders hervorheben hier. Diese neuen Apostel, neuen Propheten und neuen Messias, die sind dann der einzige Kanal der Wahrheit für diese Gruppen. Beispiel der Stammapostel bei den Neuapostolischen als oberster Inspirator, der unmittelbar die Fülle des Heiligen Geistes empfängt und weitergibt. Eine Art Papsttum bei den Neuapostolischen, wenn man so will. Die Hierarchie der Ämter völlig danach angeglichen. Und dann auch der Präsident der Mormonenkirche, der als Prophet gilt, und so genau auch die Wachturmgesellschaft in Brooklyn als bekannte Beispiele. Deren Autorität wird dann neben, faktisch aber über die Autorität der Bibel gestellt. Und eben die Vernachlässigung oder Verfälschung der biblischen Christologie, wie ich schon genannt habe. Hierzu ein hilfreiches Zitat von Josh McDowell, vielleicht bekannt, aus seinem Buch über Sekten und Kulte, ist nur auf Englisch bisher erschienen. Er schreibt darin, alle Kulte verleugnen letztendlich die Tatsache, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, die zweite Person der heiligen Dreieinigkeit, der für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha das Sühnopfer bezahlt hat und der am dritten Tage triumphierend über den Tod auferstanden ist. Zitat Ende. Das ist der Kern, das sollten wir auch prüfen und uns nicht von den gleichklingenden Begriffen täuschen lassen. Wenn von Jesus geredet wird, muss es nicht, leider nicht immer der Jesus der Bibel sein. Es können auch Dämonen sogar sich so tarnen bei vielen Sekten und diesen Namen missbrauchen, den heiligen Namen des Herrn. Ich weiß nicht aus Zeitgründen, ob ich noch alles jetzt behandeln kann. Ich würde jetzt gerne darauf eingehen, wie wir Sektenmitgliedern helfen oder auf die Situation der Evangelikalen. Was ist wichtiger, oder soll ich beides noch machen? Okay, dann mache ich aber das nächste relativ kurz. Wie können wir Sektenmitgliedern begegnen und helfen? Voraussetzung ist, dass wir selber gläubige Christen sind, wiedergeboren sind, im Wort Gottes zu Hause sind, in einer Gemeinde sind, wo das Wort Gottes ernst genommen wird, wo der Heiland im Mittelpunkt steht, dass wir hier auch im Gebetsleben mit Gott verbunden sind und die Heilige Schrift ernst nehmen, ohne Hinzufügungen und Abstriche. Das ist die Voraussetzung bei uns. Ich denke deshalb, ein Nichtchrist, der kann auch unter Sektenmitgliedern nicht missionieren, das ist an sich logisch. Und wenn man es jetzt einmal zunächst wissenschaftlich betrachtet, wie ich zum Beispiel in solchen Büchern auch versuche, über Zeugen Jehovas und anderes, da gehe ich in einem Dreischritt vor. Zunächst die historische Analyse, wie ist die Sekte entstanden, dass man überhaupt weiß, womit man es zu tun hat. Dann die theologische Bewertung aufgrund der systematischen Hauptartikel. Gotteslehre, Lehre von Christus, vom Heiligen Geist, von der Gemeinde, von den letzten Dingen. Ich habe jetzt manches ausgelassen, aber diese ganzen Punkte hier durchgehen. Von der Schöpfung und dann die missionarische Begegnung. In diesen drei Schritten zu verstehen, was ist es, wie ist es entstanden, was wird gelehrt und wie können wir dann auch missionarisch richtig darauf antworten. Kriterium ist, das habe ich jetzt schon oft genug, denke ich, betont, allein die Heilige Schrift kann nichts anderes sein. Und die Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung damit. Und das Ziel ist, dass wir eben Menschen gewinnen für das Reich Gottes, für das ewige Leben. beziehungsweise dass der Herr sie durch uns hindurch gewinnen kann, durch seine Geistesleitung. Und nun ist es grundlegend, wenn wir mit Sektenmitgliedern im Gespräch stehen, dass wir die Terminologie klären. Terminologie, die Begriffe. Denn sonst entsteht eine heillose Verwirrung. Ich habe es immer wieder angedeutet. Alle reden sie von Christus und von Gott und von Erlösung und von Wiedergeburt. Um mal das Beispiel Wiedergeburt zu gebrauchen. Was meint jetzt zum Beispiel ein Hindu oder Anthroposoph mit Wiedergeburt und was meint ein Christ damit? Vielleicht zu einfach. Reinkarnation im fernöstlichen Denken, das auch in diese Kulte hineinschwappt. Und wir meinen eben die Wiedergeburt durch Wasser und Geist, durch den Geist Gottes, durch den Glauben an den Heiland. Dass wir da wiedergeboren werden. Neue Menschen werden, Kinder Gottes werden. Es sind ja nicht alle Menschen Kinder Gottes, sondern sie sind Geschöpfe Gottes. Kinder Gottes werden sie erst durch die Wiedergeburt. Ja, die Terminologie klären. Welchen Christus meinst du? Von welchem Gottesverständnis gehst du aus? Definiere deinen Gott, wenn man es mal so sagen darf. Und dann wird schnell deutlich, dass es bei den Mormonen ein aufgestiegener Mensch ist. Das Mensch entwickelt sich immer höher in verschiedene Götterstufen. Auch bei den Anthroposophen, wie im Spiritismus, immer die ähnlichen Systeme finden sie da. Oder bei den Zeugen Jehovas, der Heilige Geist ist eine Kraft, eine Energie. Jesus ist auch nur ein Engelwesen. Gott wird erniedrigt und der Mensch wird erhöht, ein ganz typisches Kennzeichen. Der Mensch wird vergöttlicht und Gott wird auf eine Engelstufe herabgezogen. Nicht bei allen, also es ist nun aber bei vielen dieses spiritistische Grundschema. Sie merken auch, welcher Geist dahinter steht, ne? Der Geist Satans, hinter diesen ganzen Führungen. Übrigens interessant, wie viele Sekten von Freimaurern oder Freimaurerfreunden gegründet wurden. Ja. Bei den Mormonen ist es ganz offensichtlich bei den Tempelritualen, dass die freimaurerisch inspiriert sind, die Geheimrituale dort. Bei den Zeugen Jehovas, Russell stand auch in guten Kontakt, hat in Freimaurerlogen gesprochen. Charles S. Russell, was kann man noch nennen? Rudolf Steiner war Mitglied des Ordo Templi Orientis, des, wo auch Aleister Crowley, der führende Satanist, drin war. Also die Anthroposophie. Nur mal drei Beispiele. Also wir müssen die Begriffe klären. Und dann geht es um das richtige Bibelverständnis. Und jetzt kommt natürlich die spannende Frage, was ist das richtige Bibelverständnis? Ich habe es auch schon angedeutet. Ich argumentiere dann oft zyklisch. Ja, es wiederholt sich jetzt, was ich schon angedeutet habe. Ich bereite Sie langsam vor auf den Zeitpunkt der Offenbarung. Bitte richtig verstehen jetzt. Und zwar geht es darum, die Aussageabsicht des biblischen Textes zu erkennen. Und das ist nur möglich, wenn wir den Text in der Heiligen Schrift so ernst nehmen, wie er gemeint ist, vom Zusammenhang der Stelle her, des Buches her oder Briefes, des Evangeliums her und der gesamten Heiligen Schrift her. Und das ist eben dann die Auslegungskunst, sicherlich. Das ist nicht immer einfach, aber durch die Leitung des Heiligen Geistes und durch Schriftstudium können wir doch zu Erkenntnissen gelangen, um den Heilsweg hier klar auch für uns und für die Gemeinde erkennen zu dürfen. Und eine grundlegende Regel heißt, dass wir Bildwort als Bildwort deuten, Prosa als Prosa, Poesie als Poesie in der Bibel, Psalm als Psalm dann und Gleichnis als Gleichnis, Geschichtsbericht als Geschichtsbericht. Verstehen Sie, dass wir jetzt nicht einen Geschichtsbericht als Gleichnis deuten oder ein Gleichnis als Geschichtsbericht. Und das wird ja in aller Regel deutlich durch den Zusammenhang. Wenn Jesus sagt, ich erzähle euch ein Gleichnis, ich weiß nicht, ob es wörtlich irgendwo so, aber es wird durch den Zusammenhang deutlich, dann ist es eben ein Gleichnis. Wobei die Gleichnisse natürlich auch Wahrheit enthalten. Dieses Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus enthält die Wahrheit, dass es eben ein Leben nach dem Tode gibt. Und naja, es ist jetzt wieder ein Thema, wo man darüber diskutieren kann, meines Erachtens eben auch ein weiter existierendes Menschen unmittelbar nach dem Tod bis zum jüngsten Tag. Man spricht auch von Zwischenzustand. Das ist auch, wollen wir jetzt nicht darüber diskutieren, ich weiß nicht, wie ihr es im Einzelnen seht. Aber jedenfalls nicht eine Auslöschung, wie es zum Beispiel die Ganztodlehre vertritt in ähnliche Richtungen. Gut, aber wir dürfen jetzt nicht hier vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Ich möchte mal ein Beispiel bringen für eine Fehldeutung oder zwei Beispiele. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock, dann könnte jetzt jemand ja hergehen und das ganz wörtlich deuten. Was soll er den Wortsinn ernst nehmen, hat der Gassmann gesagt, kann er dann sagen. Aber das habe ich nicht gesagt, dass man den Weinstock dann wörtlich nimmt. Denn das ist ganz klar, was für ein Wort? Ja, vielleicht ein Bildwort. Ja, Metapher mag auch in die Richtung gehen. Das ist klar gemeint. Denn das kann nicht wörtlich genommen werden. Jesus ist kein Weinstock. Das ist eben im übertragenen Sinne zu verstehen. Jetzt gibt es aber eine typische Fehlauslegungen. Ormas, ich habe ja meine Doktorarbeit über das anthroposophische Bibelverständnis geschrieben, bei Rudolf Steiner und seinen Schülern. Da habe ich mich jahrelang mit diesen Auslegungen herumgequält und auch manches war wirklich anstößig, manches auch lachhaft, manches, also ernst zu nehmen, war leider nichts von diesen Deutungen. Die sind alle aus esoterischem Blickwinkel gekommen. Nur mal ein Beispiel. Johannes 13, 18, da sagt Jesus Christus, wer mein Brot isst, der tritt mich mit Füßen. Jetzt die Bibelkenner, was meint der Herr hier? Wer mein Brot isst, der tritt mich mit Füßen. Es ist die Abendmahlssituation. Der Judas, der taucht ja mit ihm dann das Brot ein und tritt ihn mit Füßen. Was ist damit gemeint? Er tritt ihn mit Füßen. Der Verrat, es ist also auch ein Bildwort. Und zwar bezieht sich Jesus ausdrücklich oder ganz deutlich auf Psalm 41, Vers 10, wo es heißt, der Freund, dem ich vertraute, der tritt mich mit Füßen, er verrät mich. Nun, Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, er sagt ja, dass, ich bringe das immer wieder, weil ich mich da halt am besten auskenne, an Anthroposophie zwangsläufig, er sagt ja, dass die Erde der Leib des Erdgeistes ist und Christus der Erdgeist ist, der beim Golgatha-Mysterium durch die Blutstropfen vom Sonnengeist zum Erdgeist wurde. Nur mal ein Beispiel für solche esoterischen Auslegungen. Und nun, der Mensch, der auf der Erde herumläuft, der tritt eben diesen Erdgeist mit Füßen. Der tritt den Christus, Sonnen- oder Erdgeist nun mit Füßen. Indem wir auf der Erde laufen, treten wir ihn mit Füßen. Das ist ein Beispiel für solche absurden, ja direkt gotteslästerlichen Auslegungen oder Einlegungen in der Esoterik. Das ist keine Exegese, sondern eine Esegese, eine Hineinlegung einer okkulten Weltanschauung in die Heilige Schrift. Und das dürfte nicht sein. Und ich habe auch versucht, solche Dinge zu widerlegen. Man kann genauso bei den Zeugen Jehovas hier Sachen in Menge hier behandeln, habe es auch versucht. Bisher hat mir es keiner widerlegt, was ich hier widerlegt habe bei den Zeugen Jehovas. Ich warte immer noch auf den Tag, wo sie mir diese Widerlegung ihrer widerlegten Stellen, naja, Sie wissen vielleicht, was ich meine, widerlegen. Ja, also wir müssen beachten, was sagt der Kontext, welcher Vers geht voraus, welcher folgt nach. Wenn Jesus sagt, es ist ein Gleichnis, oder der Evangelist das sagt, etwa in Lukas 12, 16, habe ich jetzt eine Stelle hier gefunden, dann sollen wir das auch als Gleichnis verstehen. Ich komme noch zu zwei vielleicht schwierigeren Stellen. Manche meinen ja, in Matthäus 2, Vers 1 bis 12, würde die Astrologie verteidigt, wo also die Weisen aus dem Morgenland zum Neugeborenen Heiland nach Bethlehem kommen. Aber der Gesamtkontext der Heiligen Schrift sagt ja, dass Astrologie Gott ein Gräuel ist. Es kann also sich hier nicht um eine Verteidigung der Astrologie handeln, sondern nach meiner Auffassung werden hier Heiden aus ihrer Finsternis durch ein einzigartiges Wunder Gottes zum Licht, zum Heiland geführt. Jesaja an vielen anderen Stellen, Jesaja 47, 12 bis 15, wird die Astrologie klar verurteilt. Und wir sollten deshalb unklare Stellen immer von den klaren Stellen her deuten und nicht umgekehrt. Auch die Taufe für die Toten und was es da alles gibt, 1. Korinther 15, die wird zwar als Tatsache festgestellt, dass das manche Kreise tun, aber sie wird nicht gefordert oder gelehrt. Das sind auch klare Unterschiede. In der Heiligen Schrift entfaltet sich Gottes Heilsplan. Auch das ist wichtig zu beachten. Ein wirklich falsches fundamentalistisches Verständnis wäre folgendes, wenn ich jetzt jede Stelle aus der Heiligen Schrift, ich sage es mal vorsichtig, gleichwertig, für alle Zeit gleichwertig nebeneinander stelle. Dann würden wir heute noch im alten Bund leben und die Opfergesetze und alles das bringen müssen. Nein, es gibt eine heilsgeschichtliche Dynamik in der Heiligen Schrift, vom alten zum neuen Bund, von der Verheißung zur Erfüllung, von Mose zu Jesus Christus, der dieses Wort in seiner Person und das Gesetz erfüllt hat. Matthäus 5. und auch das Opfer. Die Opfer des alten Bundes wurden durch das einmalige Opfer Jesu am Kreuz von Golgatha erfüllt. Hebräerbrief, Hebräer 9 bis 11. Deshalb ist es so wichtig, den Gesamtzusammenhang zu kennen, zu beachten. Nicht einfach, wie es die Sekten so gern machen, die Rösselsprungmethode. Von einer Stelle zur anderen hüpfen und dann zusammen kombinieren. Da müssen wir vorsichtig sein, auch wir selber natürlich. Weiteres Beispiel, die Sabbatfrage. Für welche Gruppe ist das? Ich sage mal vorsichtig, Gruppe Siebten-Tags-Adventisten. Wobei die sich ja auch x-mal gespalten haben. Ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Richtungen inzwischen. Konservativere und ganz progressive. Nun, was kann man hierzu sagen? Es wird hier einfach übersehen, dass die urchristliche Gemeinde schon in neutestamentlicher Zeit und nicht erst seit Kaiser Konstantin den ersten Tag der Woche als besonderen Gedenktag an die Auferstehung unseres Herrn gehalten hat und in bewusster Unterscheidung zu den jüdischen Gebräuchen, etwa des Sabbats. Der wurde dann später Sonntag genannt, das ist richtig, Sonnentag, wenn man so will. Aber es ist an sich der Auferstehungstag Jesu. Und es gibt viele Stellen, Jesus ist seinen Jüngern immer wieder an diesem Tag erschienen. Das Pfingstereignis fällt auf diesen Tag, Pfingsten. Es ist der erste Tag der Woche, nicht der siebte. Deshalb wird der Tag gefeiert. Ja. Und es gibt auch in Apostelgeschichte 20, Vers 7 eine Stelle, dass sich die Gemeinde an diesem Tag traf. Wird immer wieder auch, sie traf sich zwar auch an allen Tagen, ja, einmütig beisammen, können wir natürlich auch machen. Es ist kein bestimmter Tag vorgeschrieben in diesem Sinne. Aber der erste Tag als Gedenktag des auferstandenen Herrn, also nicht Gedenktag in dem Sinne, als er auferstanden, aber dass wir einfach das so festhalten, im Unterschied zu dieser Sabbatforderung von manchen Kreisen, die auch bis in evangelikale Kreise da manchmal hineingeht. Also ich selber denke, sicherlich, wir wollen den Sabbat nicht in diesem Sinne jetzt gering achten, aber für uns ist der erste Tag der Woche zentral geworden. Das ist jetzt zum Beispiel eine Frage, wo ich aber nicht ein heilsentscheidendes Thema daraus machen würde. Wollte ich nur erwähnen. Es gibt meines Erachtens, jetzt vorsichtig gesagt, vielleicht durchaus auch wiedergeborene Christen unter den Adventisten, soweit sie nicht diese Randfragen ins Zentrum rücken, sondern an die Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnaden glauben. Deshalb ist auch hier ein bisschen schillernd die Frage, ist es jetzt eine Sekte oder Freikirche? Aber ich würde wegen anderer Lehren auch zur Zurückhaltung auffordern, vor allem die Ganztodlehre, die Annihilationslehre, die völlige Auslöschung und dass es eben auch keine Hölle und keine Verdammnis in diesem Sinne gibt. Ja, das ist an sich die viel problematischere Lehre dabei. Wir können nachher vielleicht Rückfragen stellen. Ich denke, wir haben bestimmt noch eine Viertelstunde Zeit, wo Sie dann auch Fragen stellen können. Jetzt möchte ich aber einiges überspringen. Sie können, ja, es ist nichts mehr da von der Idealumination. Aber auch in der Reihe Aufklärung ist ein Heft erschienen, was sind Sekten und was nicht. Auch da können Sie es bei unserem Verleger, wenn Sie es noch weiter ausdehnen wollen, bestellen. Aber das möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen. Aber ein Punkt noch, bevor ich zur evangelikalen Situation komme, bezüglich Sekten. Letzter Gedanke dazu. Gehen Mitglieder von Sekten ewig verloren? Das sollte uns vielleicht doch noch bewegen, diese Frage. Was meinen Sie? Ah, es sind unterschiedliche Antworten, ja. Ich kann das auch nicht letztgültig sagen. Das kann nur Gott, der Herr, allein entscheiden. Denn es hängt immer von der persönlichen Herzensbeziehung zum dreieinigen Gott und zum Heiland Jesus Christus eben ab. Hutten schreibt sehr treffend in seinem sehr Grübler-Enthusiasten Standardwerk, ich zitiere, es ist nicht erlaubt, ein Generalurteil zu fällen. Und zwar dergestalt, weil in diesen Gemeinschaften irrige Lehren verkündet werden, deshalb verfehlen ihre Mitglieder das Heil. Wir können nur sagen, wegen dieser irrigen Lehren ist es dem Einzelnen erschwert, den rechten Weg zu finden. Er ist in Gefahr, auf Abwege zu geraten, das Wichtigste an den Rand zu schieben und Nebensächliches in den Mittelpunkt zu stellen. Er kann dazu verführt werden, dass er sich auf trügerische Sicherheiten verlässt und dass der Boden, auf dem er steht, dann einbricht. Aber er kann trotz seines irrigen Bekenntnisses in der Nachfolge des Herrn stehen und ihn lieben. Möchte mal so stehen lassen. Deshalb sollten wir barmherzig und liebevoll auf solche Menschen zugehen, die sicherlich irren, in vielen Dingen irren und es schwer haben, gerettet zu werden, aber ausschließen können wir es nicht. Das Herz sieht Gott allein an, 1. Samuel 16. Aber ein entscheidendes Kriterium bleibt folgendes. Das darf ich auch nicht verschweigen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. 1. Johannes 5, Vers 12. Ja, daran entscheidet sich's. Und daran, das sollten wir auch fragen. Nicht jetzt über Endzeitspekulationen bei Zeugen Jehovas oder anderen uns auch einlassen. Das führt nicht ins Zentrum. Das Zentrum ist, kennst du Jesus Christus als den einzigen persönlichen Erlöser, zu dem wir auch beten können? Johannes Evangelium immer wieder. Da merkt man dann, nein, das haben sie eben nicht, wenn sie dieser Wachturmlehre folgen. Und Lehre und Leben gehören zusammen, möchte ich auch nochmal betonen. Nun aber komme ich auf die Situation der Evangelikalen, aber, weiß nicht, wo meine Strophe singen vorher.